Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankungen. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderungen von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um seltene Erkrankungen und angeborene Immundefizite. Heute widmen wir uns einem besonders wichtigen Thema, nämlich der Diagnostik selber, und zwar insbesondere im Bereich angeborener Immundefekte. In dieser Episode beleuchten wir, welche Tests entscheidend sind, welche neuen Entwicklungen es in der Forschung gibt, wie man da rankommt. All diese Fragen werde ich richten an unseren heutigen Gast, Frau Dr. Lara Heller aus dem Zentrum für Humangenetik in Tübingen, der CEGAT GmbH. Frau Dr. Heller, Sie sind Expertin für genetische Diagnostik. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch aufs Gespräch.
Ja, Frau Heller, lassen Sie uns gleich mal einsteigen. Welche spezifischen Tests und Untersuchungen sind denn heute eigentlich besonders wichtig, um bei angeborenen Immundefekten eine präzise Diagnose stellen zu können?
Also wenn wir über angeborene Immundefekte sprechen, dann heißt ja präzise Diagnose, dass wir die tatsächliche genetische Ursache identifizieren, also die tatsächliche Krankheitsursache in den Genen finden. Das ist auch Teil meiner täglichen Arbeit. Ich durchsuche sozusagen die genetischen Daten von Patienten nach der Ursache für ihre jeweilige Erkrankung. Und da gibt es relativ einfache Fälle. Die Symptome sind eindeutig. Vielleicht gibt es vorab schon einen Enzymtest, den der Arzt gemacht hat, sodass der Verdacht schon ziemlich spezifisch ist. Dann untersucht man ein einzelnes Gen und damit ist der Fall dann oft auch schon gelöst. Das sind dann einfache Methoden, die gab es schon vor Jahrzehnten. Viele Fälle sind aber tatsächlich nicht so einfach gelöst. Die meisten sind sogar nicht so einfach gelöst. Die Symptomatik ist meistens diffus und dann kommen mehrere Gene als Ursache in Frage. Also man muss viele Gene gleichzeitig untersuchen, vielleicht sogar die ganze DNA. Die ganze DNA zumindest, die den Bauplan enthält für Proteine, das nennen wir dann Exom. Also ein Exom ist die komplette DNA, die für Proteine kodiert. Und dafür haben sich die Methoden in den letzten 15 Jahren immer weiter verbessert und werden auch immer noch besser. Und so ein Exom-Datensatz, der enthält dann sehr, sehr viele Varianten, sodass die Suche nach der krankheitsursächlichen Mutation sozusagen eher so der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Also Menschen, die unterscheiden sich einfach in Millionen von Positionen auf ihrer DNA. Und dafür braucht man dann bioinformatische und biomedizinische Expertise, um da ja den Varianten so ein bisschen auf den Leib zu rücken. Und seit mehreren Jahren machen wir zum Beispiel, dass wir nicht nur die Patienten selber untersuchen, sondern auch die Eltern dazu nehmen, parallel untersuchen oder weitere Familienangehörige, um eben diesen Heuhaufen etwas weiter einzugrenzen, also um die Varianten, die wir finden, besser filtern zu können.
Wie sieht denn da die Zusammenarbeit mit den Ärzten aus, die das anordnen oder anweisen?
Im Idealfall sieht die Zusammenarbeit sehr gut aus. Das ist so der zweite Pfeiler eigentlich, der extrem wichtig ist. Was schreibt uns der Arzt auf an Symptomen? Was hat er vorab für Untersuchungen gemacht mit seinen Patienten? Vielleicht gibt es auch funktionelle Untersuchungen, die er durchgeführt hat. Das ist ja das Schöne an den Immundefekten. Man kann dem Patienten Zellen entnehmen, also man nimmt Blut ab und kann dann im Reagenzglas untersuchen, ob die Zellen sich so verhalten, wie sie es normalerweise tun. Im Idealfall hat der Arzt das vielleicht alles schon vorher gemacht und gibt uns die Informationen weiter. Und auch das hilft uns enorm, Varianten dann besser beurteilen zu können, sodass wir weniger unklare Varianten haben und vielleicht eher sagen können bei einer DNA-Variante, aha, die kommt wirklich als Krankheitsursache in Frage. Also das Wichtigste eigentlich für die präzise Diagnose ist die Zusammenarbeit von den Genetikern und den Ärzten.
Okay, die wissen ja vermutlich oder hoffentlich beide noch, wovon sie da sprechen. Das sind ja alles hochkomplexe Sachverhalte, ob sie nun ein Exom oder das Genom sequenzieren. da kann der Patient ja wahrscheinlich gar nicht mehr mithalten. Wenn wir nochmal die betroffenen Sicht hier einnehmen, nun weiß ich, Sie sind jetzt nicht die behandelnde Ärztin, wo die Patienten da aufschlagen, aber ich denke mal, diesen Weg dahin, den bekommen Sie ja doch vermutlich in Ihrem Alltag auch mit. Wenn ich als Betroffener ja vielleicht den Verdacht habe, dass ich mit einem angeborenen Immundefizit versehen bin oder meine Kinder, wie sollte ich mich da verhalten? Das sind ja alles Elemente, die ich als Patient oder als Eltern eines betroffenen Kindes gar nicht so mitbekomme.
Ja, also es gibt bestimmte Warnsignale, auf die ich achten kann. Da gibt es auch Checklisten oder zumindest Zusammenfassungen, zum Beispiel auf Internetseiten von Patientenorganisationen oder Spezialzentren. Die kann man für sich selber oder für das eigene Kind dann so ein bisschen abklopfen. Also sind Fragen zu den Symptomen, die man feststellt, sind es besonders häufige oder besonders schwere Infekte oder ungewöhnliche Infekte? Also einfach die Symptome sind da aufgeführt und kann dann für sich selber die Frage beantworten, ob hier vielleicht eben ein angeborener Immundefekt vorliegt. Und ich denke, damit kann man dann tatsächlich auch zum Haus- oder Kinderarzt gehen und das Thema tatsächlich konkret mal ansprechen. Denn die angeborenen Immundefekte als seltene Erkrankungen sind nicht ganz auf dem Radar von jedem Allgemeinmediziner oder Kinderarzt, denke ich. Sodass, wenn man da mit einer konkreten Frage hingeht, dass man vielleicht eher Hilfe bekommt. Und im zweiten Schritt wird dann der Arzt wahrscheinlich an eine Spezialambulanz oder an ein Fachzentrum überweisen. Also ein spezialisiertes Zentrum an einem Klinikum. Und die Ärzte, die dort arbeiten, sind spezialisiert auf Immundefekte. Die wissen dann, welche Untersuchungen als nächstes wichtig sind und können da weitere Schritte einleiten.
Okay, das wäre auch gerade so ein bisschen meine Frage gewesen. Die Patienten stellen sich ja selber nicht eine Diagnose. Die können ja höchstens ein Gefühl dafür bekommen, ob etwas auffällig ist, ob irgendetwas unstimmig ist. Sie schilderten gerade, es gibt auch unterstützendes Material in den Selbsthilfeorganisationen. Der nächste Weg ist dann in der Tat zum Kinderarzt zu gehen und versuchen da für Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zu werben. Ja? Ist das im Alltag denn so? Ist das realistisch für die Patienten, dass sie diese Aufmerksamkeit beim kinderärztlichen Alltag auch bekommen?
Also ich weiß, dass es Bemühungen gibt, um auch die Ärzte für diese Warnsignale zu sensibilisieren, dass da eine größere Aufmerksamkeit entsteht für die primären Immundefekte, so selten sie auch sein mögen. Es gibt in der Medizin so ein bisschen den Spruch oder das Motto, wenn du Rufgetrappel hörst, dann denk nicht an Zebras. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also es wird häufig zitiert, vielleicht habe ich es jetzt auch nicht ganz korrekt gesagt, aber als Allgemeinmediziner, man sieht in der Grippesaison oder hier in der Erkältungssaison jetzt gerade, sieht man ja wahnsinnig viele Patienten. Und das Naheliegende ist nun mal, dass der einfach eben gerade eine Erkältung hat und dann hat er halt nochmal eine und nochmal eine. Und das dann zu erkennen und das Zebra von Pferden zu unterscheiden, da muss man der Ärzte doch dafür sensibilisieren, denke ich. Und deswegen ist es gut, wenn man als Betroffener trotzdem für sich selber auch mitschaut und diese Mündigkeit einfach zeigt und dann sagt, nee, ich beharre ein bisschen auf meinen Punkt oder ich lasse mich nicht abschütteln sozusagen. Ich glaube, das wär auch wichtig, einfach auch um den Ärzten zu helfen, weil Allgemeinmediziner können und Kinderärzte können vielleicht auch nicht jede seltene Erkrankung auf dem Schirm haben.
Das stelle ich mir in der Tat schwierig vor. Aber wenn dann die Weiterleitung zu einem spezialisierten Zentrum geschieht, dann ist dort ja eigentlich überhaupt erstmal, man geht ja da rein mit dem Verdacht auf einen Immundefekt und dann kommt also eine diagnostische Untersuchung im Prinzip dann durch Sie in Frage. Ne? Und dann erst weiß ich eigentlich, was genau fehlt und welche Therapie ist richtig. Verstehe ich das so richtig?
Ja, genau. Ich denke, die Spezialisten können dann auf jeden Fall einschätzen, was ist noch eine normale Infektneigung vielleicht und wo ist dann doch der Verdacht groß auf eine genetische Ursache. Und dann kommt es zu uns bei dem Verdacht auf was Genetisches.
Okay. Sie sprachen schon über die Bedeutung von Patienten-Selbsthilfeorganisationen. Wie sieht es denn bei der CGAT aus, also bei Ihrem Unternehmen? Haben Sie auch Möglichkeiten, dass Patienten direkt sich an Sie wenden können?
Ja, die Patienten können auch direkt zu uns kommen. Wir bieten genetische Beratung an. Allerdings, ich habe ja schon betont, wie hilfreich es ist, wenn vorab spezielle Untersuchungen gelaufen sind und Fachmänner sich, also Immunfachmänner sich das angeschaut haben. Deswegen ist es, also es ist möglich, dass Patienten direkt zu uns kommen. Wir arbeiten auch mit dem Zentrum für chronische Immundefizienz in Freiburg zusammen. Ich würde aber trotzdem empfehlen, dass die Patienten sich zuerst an so ein Fachzentrum oder eine Ambulanz wenden. Und okay, die schicken dann auch das Material zu uns und so läuft es auch ganz gut. Ja.
Prima. Ja, wenn es denn so läuft, das ist ja immer wieder das Schwierige. Der Pfad ist vorhanden, aber ich muss ja erstmal mit einem Verdacht dort überhaupt hineingelangen, sage ich mal, jedenfalls wenn ich betroffen bin. Trotzdem nochmal jenseits dieses Pfades, wenn ich jetzt auf der Ebene der Diagnostik bin, die bei Ihnen denn ja durchgeführt wird, das klang ja auch alles sehr komplex und man muss vieles beachten, um ein Detail dann auch richtig zuordnen zu können. Wie sieht es denn da mit Forschung und Entwicklung aus? Was sind da die neuesten Trends und wie kann sich Diagnostik in der Zukunft verändern?
Also die Sequenziertechniken in der Gendiagnostik haben sich enorm verbessert in den letzten Jahren und die verbessern sich auch immer noch weiter. Also wir haben einen höheren Durchsatz, schnellere Durchlaufzeiten und sind dadurch auch kosteneffizienter geworden. Allgemein werden in der Forschung auch jedes Jahr neue Gendefekte bekannt. Also wir müssen ständig am Ball bleiben eigentlich. Also für uns heißt es, wir müssen immer weiter recherchieren, unsere Datenbanken und Systeme aktuell halten, damit wir halt eben diese neuesten Gendefekte aus der Forschung dann auch nicht übersehen, falls wir mal einen Patienten zur Analyse haben. In der Gendiagnostik allgemein, denke ich, geht der Trend so ein bisschen hin zu Genomsequenzierungen. Also ich habe ja schon gesagt, ein Exom machen wir im Moment standardmäßig. Das ist der Anteil von DNA, der die Bauplaninformation für Proteine enthält. Und das sind tatsächlich eigentlich nur so 1-2% von der DNA, also nur ein kleiner Anteil.
Das ist so der Bereich, wo die Aminosäuren quasi kodiert und gebildet werden. Und bei dem anderen, den nicht kodierenden Teil, da weiß man zum Teil ja gar nicht so richtig, wofür diese Stränge da sind. Ist das richtig?
Genau. Ja, das ist so ein bisschen Füllmaterial zwischendrin. Und erstaunlicherweise ist es eben der Riesenanteil an der DNA. Es sind Bereiche, die vielleicht Informationen über die Dosis enthalten oder die Gene an- und abschalten können. Aber der meiste Teil ist ja unbekannt, was da die Information dahinter ist oder ob es einfach nur Schrott ist. Und das ist eben das Genom. Wenn wir sagen, wir machen wirklich die komplette DNA eines Menschen, also 3 Milliarden Basenpaare, dann ist es das Genom. Und das ist eben die Annahme so ein bisschen auch in der aktuellen Literatur. Nach dem alten Motto, viel hilft viel. Wenn wir jetzt das ganze Genom anschauen, dann finden wir auch viel mehr krankheitsursächliche DNA-Varianten. Und so ganz bestätigen können wir das bisher nicht aus unserer Sicht. Wir sind aber schon seit Jahren bemüht, dass unser Exom so gut wie möglich ist. Also wir schauen da standardmäßig schon links und rechts von diesen proteinkodierenden Bereichen und auch dazwischen. Genau genommen ist es also kein reines Exom, was wir machen, sondern so ein bisschen Exom plus oder Exom und ein bisschen mehr. Und damit finden wir dann doch ziemlich viel, was in der Literatur dann heißt, es ist eigentlich nur durch ein Genom lösbar.
Okay, das heißt, man tariert doch im Alltag so ein bisschen aus, wie tief geht man in die Diagnostik oder in die Analyse und wie breit gehe ich rein, so verstehe ich es gerade.
Ja, genau, richtig. Und manchmal ist breit dann eben auch nicht die einzige Antwort, also gerade mit dem Genom, wenn wir sehr breit schauen, dann verlieren wir so ein bisschen die Tiefe. Und wenn dann eben die ursächliche Variante vielleicht eine Mosaikvariante ist, die sind sehr schwer zu erfassen, wenn man nur breit schaut und nicht tief, dann verpasst man unter Umständen was, genau.
Jetzt haben wir einen neuen Begriff, den müssen Sie bitte nochmal erklären. Was ist eine Mosaikvariante?
Ja, also die interessieren mich persönlich auch sehr im Moment, die Mosaikvarianten. Klassischerweise, oder so lernt man es auch in der Schule, glaube ich noch, ist die DNA ja in jeder Körperzelle gleich und die Mutationen, die dann ein Patient hat, die wäre dann auch eben eigentlich in jeder Körperzelle zu erwarten. Bei einer Mosaikvariante, da ist ein Patient tatsächlich wie ein Mosaik oder sein Körper ist ein Mosaik aus verschiedenen Zellen. Die einen enthalten die Variante und die anderen enthalten die Variante nicht. Also Mosaikvariante ist nur in einem Anteil von den Körperzellen vorhanden. Und der Anteil kann auch sehr klein sein, vielleicht 5% der Blutzellen oder weniger. Und das reicht dann aus, um bestimmte Prozesse oder Krankheitsprozesse auszulösen. Und ja, wenn die nur 5% der Blutzellen vorhanden ist, dann verpasse ich die einfach in einer Standarddiagnostik unter Umständen.
Bei Blut kann ich mir ja noch eine gute Durchmischung vorstellen, aber wie sieht denn das bei der Probenentnahme aus, wenn ich die Variante, die ich suche, nur in wenigen Arealen des Körpers überhaupt vorfinde?
Wir gehen tatsächlich im Moment davon aus, dass im Blut ja die Durchmischung ist gut und die meisten Varianten suchen wir dann auch im Blut.
Ah, okay.
Wenn jetzt die Variante nur in einem bestimmten Gewebe erwarten würde, dann wird es natürlich schwierig mit der Probenentnahme. Ich denke, es ist so der Luxus von den Immundefekten oder von der Diagnostik der Immundefekte, dass durch das Blut dann als dynamisches Gewebe und auch als gut durchmischtes Gewebe und leicht entnehmbares Gewebe gut untersuchbar ist.
Mhm. Ja. Sie sprachen ja eben an, die Kosten für eine Genomsequenzierung, die sind ja massiv in den Keller gegangen. Das war ja vor einigen Jahren noch ein unbezahlbarer Luxus und inzwischen kann man für wenige 100 € ein komplettes Genom sequenzieren. Wenn also die Erkennung von genetischen Defekten immer schneller und immer kostengünstiger wird, macht es denn nicht auch Sinn, Neugeborene direkt zu screenen und zumindest eine ganze Reihe von zumindest behandelbaren seltenen Erkrankungen gleich bei der Geburt zu entdecken und dadurch auch künftig zu verhindern, dass Patienten mit nicht entdeckten seltenen Erkrankungen so lange in der diagnostischen Odyssee stecken bleiben?
Das ist eine sehr interessante Frage und aus Sicht der Genetik auf jeden Fall nicht einfach zu beantworten. Wir haben immerhin ein positives Beispiel aus den letzten Jahren. Seit 2019 gibt es ja ein Neugeborenen-Screening für die schweren kombinierten Immundefekte. Und ich denke, daran sieht man, wann ein Neugeborenen-Screening gut funktioniert. Also es ist eine sehr spezifische Untersuchung, ausgehend von dem Blutwert von dem Neugeborenen, wenn man so will. Und wenn der auffällig ist, dann kommen eigentlich so eine Handvoll Gene in Frage, die wir untersuchen. Und der Nutzen für den Patienten ist dann enorm. Also die frühe Diagnose ermöglicht eine frühe Stammzelltransplantation und ein viel besseres Überleben von dem Patienten. Also das ist ein gut definierter Prozess, ein enger Rahmen und ein klarer Benefit für den Patienten. Das funktioniert also. Jetzt die Frage, soll man das noch ausweiten? Also sollen wir eine groß angelegte prädiktive Untersuchung für alle möglichen Immundefekte einführen? Da müsste man dann ein sehr breites Spektrum von Erkrankungen ja untersuchen. Das sind so um die 500 Gene, die wir anschauen müssten. Das wäre rein technisch zumindest möglich, also eigentlich kein Problem und auch was die Kosten angeht, Sie haben es schon angesprochen, nicht mehr so das Thema und bald wahrscheinlich gar kein Thema mehr. Allerdings gibt es in Deutschland Richtlinien zu genetischen Reihenuntersuchungen und die haben auch eine gute Grundlage, also die machen durchaus Sinn. Das erste Problem, denke ich, ist, dass die Zielkrankheit ziemlich klar definiert und umrissen sein muss. Und bei 500 verschiedenen Immundefekten wird es das schon sehr schwer. Also zum Teil gibt es wenig Literatur zu bestimmten Immundefekten. Man weiß nicht, wann die Erkrankung tatsächlich ausbricht, ob es in der Kindheit schon dazu kommt oder im Erwachsenenalter. Und das hatten Sie auch schon angesprochen, genau, die Erkrankung muss irgendwie behandelbar sein. Also es muss, oder man muss ihr vorbeugen können. Also es muss eine definierte Managementstrategie geben für die Erkrankung, damit auch das Screening Sinn macht einfach.
Darf ich kurz mal reinfragen? Sie sagten gerade, da liegt eine Wahrscheinlichkeit der Erkrankung vor und man weiß gar nicht wann. Das heißt, das ist gar nicht so eine Ja-Nein-Geschichte. Man hat einen Defekt und man hat eine Erkrankung und man kann die behandeln, sondern das ist ja im Prinzip dann nur eine Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, die womöglich nie eintritt. Das kann ja auch zu einem ethischen Dilemma führen, ne?
Ja, eine Wahrscheinlichkeit tatsächlich vorher oder aussprechen zu können, das wäre sogar manchmal schön. Also wenn ich sagen könnte, so und so viel Prozent. Man denkt sich das, man stellt sich es auch oft so einfach vor und denkt sich, ja, man hat eine Mutation identifiziert und dann wird man krank mit dieser und jener Erkrankung. Aber es gibt einfach so viele Variablen und die Menschen sind auch so unterschiedlich, dass es dass es Erkrankungen gibt, die dann gar nicht in jedem ausbrechen. Also das nennen wir dann reduzierte Penetranz in der Genetik. Man trägt die Variante oder die Mutation, wenn man so will, und wird dann aber trotzdem gar nicht krank. Das kann auch passieren. Oder ein zweiter Fachbegriff, den man hier nennen kann, ist die variable Expressivität. Das Kind hat eine relativ schwere Erkrankung. Man untersucht die Eltern, der Vater trägt diese Mutation auch, aber hat kaum was. Also es ist zwar irgendwie ein bisschen auffällig vielleicht, aber das zu erklären ist nicht einfach. Manchmal fehlen auch einfach Daten in der Literatur dazu. Aber das ist einfach ein Riesenspektrum, wo man sich da bewegt. Und diese ganz klaren Fälle sind die wenigsten oder sind manchmal wenige, ja.
Das heißt, ich brauche als Eingangskriterien, damit so ein Screening Sinn macht, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit dem Entdecken auch wirklich oder mit dem Defekt wirklich eine Erkrankung einhergeht. Und zweitens, dass sie behandelbar sein muss, damit ich hier ethisch auch sauber bin. Also es nützt ja auch wenig jemandem zu sagen, er hat die Erkrankung ABC, aber wir können leider nichts tun. Dieses Recht auf Nichtwissen muss da ja auch gewährt bleiben. Aber wenn ich diese beiden Kriterien, so verstehe ich sie gerade, wenn ich die anwende, gibt es dann Anlass, dieses bisherige Neugeborenen-Screening zu erweitern auf weitere Genabschnitte, so laienhaft vorgestellt, auszustellen?
Ja, also ich denke, wenn die Kriterien erfüllt sind, definierte Zielkrankheit, man hat eine gute Datenlage in der Literatur, also man weiß ziemlich genau, was passieren wird. Es gibt vielleicht Managementstrategien, also wenn der Arzt einen positiven Befund erhält für seinen Patienten, weiß er ziemlich genau, was er zu tun hat. Wenn die Kriterien erfüllt sind, sind es gute Voraussetzungen, dass es ein Screening sinnvoll ist. Ich denke, man kann die Immundefekte so ein bisschen gruppieren und vielleicht wird da in Zukunft auch noch ein bisschen mehr kommen. Gerade bei den schweren Immundefekten, wo dann auch wirklich klar ist, dass ein Patient stark davon profitiert, wenn man es früh feststellt, ja, wird vielleicht noch mehr kommen.
Das heißt also auch Stand heute wäre eine Erweiterung des Screenings durchaus vorstellbar und wünschenswert.
Ich denke schon, ja.
Gut, das heißt, man bräuchte im Prinzip dieses Regelwerk, was Sie ja gerade inhaltlich erläutert haben, muss vermutlich auch vernünftig operationalisiert werden, um da Entscheidungen eigentlich vorzubereiten, welche Krankheitsbilder da aufgenommen werden.
Ja. Gut. Also gerade bei den schweren Erkrankungen, da kommen noch mehr in Frage, wenn die Datenlage da ist, dann wird das geprüft von den entsprechenden Kommissionen und Gremien und es wird vor allem abgewägt, inwieweit das Individuum von diesem Screening profitiert, im Gegensatz zu den Schäden und den Risiken, die man dafür in Kauf nimmt. Und wenn das positiv ausgeht, dann kann man so ein Screening durchführen oder für die breite Masse einführen.
Gut, und zumindest die Kosten stehen nicht mehr ganz so im Weg, wie es vor einiger Zeit mal war. Das ist ja auch die gute Nachricht, sodass man hier dann doch wirklich aus rein fachlich gesteuerten Gründen seine Entscheidungen treffen kann als System.
Ja. Wenn nicht jetzt, dann sehr bald, schätze ich.
Wenn ich jetzt doch noch mal einen Blick in die Zukunft werfe und überlege, was könnten neue Ansätze in der Diagnostik sein, wie stellen Sie, wenn Sie den Blick in die Zukunft wagen, wie stellen Sie sich die neue Diagnostik vor? Was unterscheidet sie von dem bisherigen Ansatz? Wie könnte da eine Entwicklung aussehen?
Also was jetzt auch schon so ist, die Datenmengen, die wir pro Patient generieren, die werden immer größer. Irgendwann werden die immens groß und damit kommt auch immer mehr Automatisierung und Informatik in die Auswertung von genetischen Daten und auch in die Befunderstellung. Das ist bei uns auch schon so. Alles, was man automatisieren kann, wird automatisiert. Wir haben allerdings noch keine künstliche Intelligenz gefunden, die jetzt eine Person mit Erfahrung in der Humangenetik komplett ersetzen könnte. Also soweit ist es dann doch noch nicht. Und somit wird auch das ganze System eigentlich immer individueller. Also in der Forschung werden immer mehr quasi einzigartige Gendefekte entdeckt. Und auch in Bezug auf Therapien werden immer mehr Medikamente entwickelt, auch für seltene Erkrankungen, wo es für Pharmafirmen einfach oft oder in der Vergangenheit haben die Finger davon gelassen, weil sich aufgrund der kleinen Zielgruppe einfach nicht lohnt. Aber es ist schön zu sehen, dass es jetzt auch immer mehr solche Medikamente gibt. Und auch Gentherapien sind neue Ansätze in der die kommen im Moment und werden auch sicherlich bald weiter zugelassen. Also da ist die Tendenz steigend und das ist ja auch schön zu sehen.
Das heißt, KI, wenn ich den ersten Aspekt aufgreifen darf, ist sehr wohl im Einsatz in der Analytik dieser großen Datenmengen, aber aus Ihrer Sicht ein Gott sei Dank, dass die Fachleute für Gendiagnostik nach wie vor notwendig sind. Aber ist das denn eine Unterstützung, die wirklich auch spürbar sein wird? Also wird das Ihre Arbeitstage entlasten oder wird es Ihre Möglichkeiten erweitern? Das ist ja eigentlich der spannende Aspekt.
Ja, ich denke, da ist viel Potenzial. Im Moment ist es sehe ich, dass die Kontrolle, die nötig ist, noch überwiegt. Also ich habe schon öfters rumprobiert, irgendwelche spezifischen Fragen zu stellen in irgendeine KI und die Ergebnisse im Moment sind eher ernüchternd. Also da muss noch viel passieren, aber es muss ja auch nicht unbedingt eine künstliche Intelligenz sein. Also es kann auch ein bioinformatischer Algorithmus sein, der klug programmiert ist, der einfach ja eine Vorhersage macht, ob eine Variante krankheitsauslösend ist oder nicht. Das hilft auch schon. Das benutzen wir auch schon seit vielen Jahren. Also es muss nicht immer die super künstliche Intelligenz sein, die dann, wo vorne die Daten reingehen und hinten kommt der fertige Befund raus, sondern genau, unterstützend ist es schon sehr wertvoll. Oder einfach zusätzlich, wenn man sich in der Interpretation nicht sicher ist, man kann kurz in ein Online-Tool schauen, sieht dann, aha, da kommt das raus, kann das nochmal in Frage stellen. Also es kommt so schleichend und man muss es noch kontrollieren, aber ich bin gespannt, was noch passiert. Da wird noch mehr kommen, bestimmt.
Ich glaube auch, da sind wir erst am Anfang einer Entwicklung, die wir wahrscheinlich noch gar nicht richtig absehen können. Aber der zweite Aspekt, der ist auch hochinteressant. Sie sprachen eigentlich davon, von einer Zunahme auch von wirklich so zielgerichteten Therapien. Wir reden ja häufig dann auch von individueller oder personalisierter Medizin. Das ist es ja noch nicht ganz oder geht auch etwas in diese Richtung?
Ja, also personalisiert, dass man, also noch nicht ganz. Ich glaube, so wie man es bei den Krebserkrankungen vielleicht hat, dass man dann wirklich einen Medikamentencocktail nur für diesen Patienten herstellt, so noch nicht. Aber ich denke, dass man die, wenn man einen Gendefekt identifiziert hat, und auch wenn den nur wenige Patienten tragen und man das behandeln könnte mit einer Gentherapie, das wäre so eine halb personalisierte Medizin, würde ich sagen. Sowas, denke ich, kommt als erster Schritt, bevor wir da ganz in die personalisierte Medizin gehen.
Gut, also das ganz Individualisierte heißt ja wirklich die 1:1 Herstellung eines Arzneimittels für den Patienten, der gerade vor einem sitzt. Und zielgerichtet heißt, ich gruppiere doch bestimmte Patienten zum Beispiel anhand ihrer Gendefekte und macht dann eine hochspezifische Therapie, aber eben keine individualisierte.
Genau, ja.
Ja, denn da suchen wir ja, den Weg danach suchen wir ja alle noch, dass das wirklich ganz personalisiert wird. Aber ich denke mal, hier sind wir auf dem richtigen Weg oder auf dem Weg dahin überhaupt zu gehen. Je tiefer man reinschaut, desto spezifischer werden dann ja womöglich auch die therapeutischen Optionen sein. Wenn ich denn aus der Perspektive nochmal den breiten Blick in die Zukunft wage, jetzt haben wir ja eben doch sehr, sehr fachlich wieder gesprochen. Wir erwarten Fortschritte an verschiedenen Stellen der Versorgung, auch an verschiedenen Stellen der Forschung in der Diagnostik. Aber welche langfristigen Perspektiven eröffnen sich dadurch für die Menschen, die betroffen sind, also die selber mit einem angeborenen Immundefekt geplagt sind oder halt Angehörige von diesen Menschen?
Ich glaube, bisher haben sich die Therapien darauf fokussiert, dass man vielleicht Symptome in Schach hält oder eben primär die Symptome lindert von den Patienten. Und wenn wir jetzt tatsächlich über Gentherapie sprechen und solche gezielten Therapien, dann geht es ja tatsächlich darum, dass wir die Krankheitsursache wirklich beheben, also den Patienten heilen. Damit ergeben sich auch komplette Heilungschancen für Patienten, für die zum Beispiel gar kein Knochenmarkspender gefunden werden kann. Die gibt es natürlich auch. Aber auch ja, für jeden Patienten mit einem entsprechenden Immundefekt eigentlich. Also wir haben die genetische Diagnose, wir können die Ursache tatsächlich beheben und den Patienten wirklich heilen. Und so in vielen Bereichen leider noch ein Traum, aber damit, ja, ich hoffe, dass es bald kommen wird für viele Immundefekte.
Ja, das ist doch immerhin ein hoffnungsfroher Ausblick in die nahe oder mittelnahe Zukunft, auch aus Patientenperspektive. Da freue ich mich sehr, dass wir so gemeinsam so positiv hier in die Zukunft schauen können. Frau Dr. Heller, wir kommen schon zum Ende unseres Gespräches. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die faszinierenden Einblicke, zum Teil ja sehr tief in Ihre alltägliche Arbeit, aber doch immer wieder auch mit dem Blick zurück. Was macht das in der Versorgung? Was macht das mit Patienten? Haben Sie ganz vielen Dank für das Gespräch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für heute. An Sie herzlichen Dank fürs Einschalten und wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.